Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Mein Gast heute ist emeritierter Professor für Geologie an der Universität Bern. Er sagt, dass Gletscher schon immer geschrumpft und auch wieder gewachsen sind und dass der Mensch und das CO2 als Erklärung, als alleinige Erklärung für den Klimawandel nicht langen. Mit dem ist er auf einer Treppmine gestanden, hat heftige Reaktionen ausgelöst und heute ist er bei mir. Herzlich willkommen, Christian Schlüchter.
Danke für die Einladung und schön, wieder in Zürich zu sein. Oder?
Sie haben mir gesagt, Sie sind aus dem Emmental angereist. Heute zum ersten Mal seit etwa 16 Monaten.
Ja.
Nie mehr unter den Leuten
gewesen. Und nicht in Zürich.
Nicht? Das war schon fast ein bisschen komisch für Sie.
Ja, das darf ich ja nicht sagen.
Oder? Okay. Ich möchte lieber über Ihr Thema reden. Sie sind ein gefragter Redner. Sie haben kürzlich wieder mal auftreten und haben das Referat gehalten. Und Ihre Zuschauer sind, so habe ich mir sagen lassen, sind fasziniert gewesen, sind gebannt gewesen über das, was Sie ihnen erzählt haben. Warum sind die so fasziniert gewesen?
Das kann ich ja natürlich selber nicht so einfach wissen. Ich habe einfach festgestellt, dass niemand eingeschlafen ist.
Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Das ist schon gut, dass an einem schönen Sommernachmittag nach dem Mittag tut doch der eine oder die andere tut doch ein bisschen schlafen. Oder? Das ist nicht passiert.
Ja.
Also ist das schon fein ein bisschen gut gewesen. Und ich habe gemerkt, dass sie zulassen. Und auf der anderen Seite habe ich auch, ja, bin ich auch ein bisschen egoistischerweise davon ausgegangen, dass das ein Thema ist, für die Walliser, die sie müsste interessieren müssten, weil sie, das ist etwas aus ihrer Umgebung heraus, wo sie jeden Tag schauen können und eine gewisse Erfahrung haben. Und ja, warum das so gegangen ist, weiss ich nicht.
Ja, gut, also ich habe es ja gesagt am Anfang, gegangen, es ist natürlich ihre Erkenntnis, ihre Forschung sind natürlich spektakulär, wenn man es so sagen will. Und das, was sie herausgefunden haben, das steht ja auch ein bisschen quer in der Landschaft. Sag's mal so. Mich nimmt das Wunder, oder? Was war eigentlich ihre Message gewesen? Was erzählen sie den Leuten, wenn sie so ein Referat halten?
Also ich möchte, dass die Zuhörenden nachher wissen, dass ich über Holz geredet habe.
Über Holz.
Über Holz und Holz und Gletscher.
Ja.
Und das ist schon nicht ganz trivial.
Ja.
Und nachher zeigen sie auch, wo das Holz herkommt. Dass das nämlich, bevor ich es eingesammelt habe, unter dem Gletscher war. Das ist auch nicht trivial.
Mhm.
Und nachher probieren sie zu zeigen, in welche Zeiträume das Holz gehört. Ich meine, Holz ist etwas Organisches und etwas Organisches ist einmal gewachsen. Und Bäume wachsen in der Regel nicht unter dem Eis, sondern
weiter unten.
Zur Zeit, wo es kein Eis hatte, dort, wenn sie dort fingen. Und das ist mal das eine im Zusammenhang mit den Funden, probieren wir das so zu sagen, weil was Holz ist, weiss jeder im Wallis. Also
ja.
Da muss man nicht noch gross erzählen. Und nachher, die wichtigste Folgerung daraus heraus für mich ist eigentlich, oder das Anliegen, dass die Zuhörenden sich überlegen, das System Gletscher, das wir hier manchmal sehen, manchmal nicht sehen, ist etwas über die Zeitreihe gesehen, etwas enorm Dynamisches. Das ist nicht etwas so Statisches, das einfach ewig da ist, oder das ewige Eis, oder das ewige Alpenglühen, sondern das ist etwas sehr Dynamisches. Die stossen vor, die schmelzen zurück, die kommen wieder. Das ist mein Hauptanliegen, das ich vermitteln möchte.
Und das zeigen Sie mit Holz, das Sie unter dem Gletscher gefunden haben oder dort, wo sich der Gletscher zurückgezogen hat. Sie haben es ja mitgebracht. Sie können ja am besten an einem Beispiel das einmal zeigen. Weil man hat ja dann lange gesagt, ja, aber das verhebt nicht und das stimmt doch nicht. Vielleicht erklären Sie mal das, also was das, es mit so einem Stück auf sich hat.
Das hier ist so ein Beispiel. Oder natürlich ist das Argument war, ja, das Holz kann ja irgendwie dorthin gekommen sein.
Ja.
Weil ich kann ja nicht unter das Eis hungern. Man hatte einen Fall, das war im Glacier de Momine, wo wir so ein bisschen Sachen gemacht haben, die wir vielleicht nicht hätten sollen. Wir sind ins Gletschertor rein, wo so wenig Wasser hatte. Und sie nachher dort hingen, also unter dem Gletscher, im Gletschertor, auf eine ganze Serie von Baumstämmen kommen. Ja. Also hat man direkt gesehen, sie von dort.
Also da man, haben wir gewusst, die können nicht von jemand anders dort unten gekommen sein.
Die hat auch niemand dort reingetragen, oder? Ja. Also, Datierung nachher anschaut. Ja. Und nachher war natürlich das Hauptargument, wenn wir die Funde vor dem Gletscher haben, also dort, wo sie ist, am Eisrand, wie kommen die dort her? Lange hat man gesehen, dass die nur über Gletscherwasserausbrüche, also sogenannte Jökulalps, sind die vorgespült worden. Oder?
Ja.
Wenn so Wassertaschen im Gletscher innen explosionsartig führen können, dann spritzt das. Dann ist plötzlich der Gletscherbach 3 Meter, 4 Meter höher. Oder? Und dann spült dann der Gletscher, die Gletscherbasis frei. Sie sind so gekommen. Und noch dann war so ein bisschen die Sache gewesen. Also muss man können beweisen, dass die Hölzer sind bearbeitet worden, mechanisch. Und das kann man so also ihm sehr schön zeigen, oder? Das war ein Teil von einem Stamm. Und jetzt sieht man, wie der deformiert worden ist. Ganz bestimmt deformiert.
Ja, also unter Druck, unter höherem Druck
war. Unter sehr grossem Druck. Und zwar nicht nur vertikal, sondern wirklich auch Horizontalschub. Mhm. Also die Hölzer sind
geschoben worden.
Geschoben.
Vom Gletscher.
Zerschert worden. Mhm. Das ist einer von diesen Punkten,
die man ist das sagen. Heute wissenschaftlich unwiderlegt, dass das Holz so aus dem Gletscher oder unter dem Gletscher war?
Also ja, keine Gegenargumente mehr gehört.
Also, ja. Weil das ist die erste Fund, das ist ja schon ein paar Jahre her.
Ja.
Und da hat es ja dann heftige Reaktionen gegeben.
Ja, ja,
aber unterdessen ist das mindestens akzeptiert.
Das ist so, oder?
Ja.
Und wir haben natürlich auch einmal das Glück gehabt, einen Fund zu finden, ein Stämmchen zu finden, auf dem Gletscher, der nicht ist transportiert worden durch das Eis, sondern durch einen Helikopter. Und zwar auf dem Kanterfirn hat der Berggänger gemeldet, da ist Holz, oder? Wir sind das reichen. Das hat einfach komisch ausgesehen. Und da hat man nachher können eruieren, oder die Altersbestimmung, dass das aus einer Last rauskommt, wo sie raufgeflogen haben, die Motorhütte, und das verloren haben.
Also vor 50 Jahren. Ein jüngeres Holz eigentlich.
Ein jüngeres Holz. Das war sehr schön, dass man das zeigen kann.
Ja. Oder? Ja. Und Sie haben ja auch wissenschaftliche Methoden, wo Sie noch das Alter von dem Holz untersucht haben. Aber das ist jetzt wieder ein anderer Teil von der Geschichte. Also erstens, Sie haben Holz gefunden. Sie können klar belegen, dass das unter dem Gletscher war, dass das Bäume sind, die irgendwann dort gewachsen sind, bevor der Gletscher gekommen ist, bevor der Gletscher entstanden ist, mit anderen Worten. Mit dem haben Sie eigentlich können belegen, dass es Zeiten gegeben hat, wo die Gletscher nicht dort waren. Also Zeiten, wo es warm war. Wärmer als heute.
Was weniger Eis hatte.
Was weniger Eis hatte.
Genau. Jetzt, das hier ist in der ganzen Beweiskette ist das auch noch etwas. Darum ist das etwas auf einem weissen Tüchli. Oder? Das ist ein Stückchen Dorf. Und zwar Prestedorf.
Was ist Dorf?
Das ist ein organisches Sediment. Mhm. Oder? Das ist eine Ablagerung, eine organische Ablagerung in einem Sumpfgebiet, wo Moos und kleine Säcke wachsen. Also das ist bis 95% reines organisches Material, Pflanzenmaterial. Ursprünglich ist das Stückchen, das jetzt hier 1 cm dick ist, ist vielleicht 12 bis 15 cm dick gewesen. Mhm. Und da kann man eben sehr schön zeigen, dass diese auspresst wurden. Wir sagen dem in der Fachsprache vorbelastet. Oder? Das ist nicht mehr, weil wir wissen alle, wir gehen spazieren in den Alpen, in den Voralpen, und wir gehen ins Moorgebiet, dann gigampft man, oder? Das ist wie auf einem Küssi. Und da können wir rüberlaufen, das ist nicht mehr ein Küssi. Das ist fest gelagert. Und solche Stücke, ich habe dann in den Alpen Dorfhamburgers gesagt, die sind mit den Hölzern auch ausgeschwemmt worden. Und zwar, das ist jetzt ein kleiner, oder? Das ist so ein elegantes Stückchen. Aber da hat es also grosse, bis 0,5 Meter Durchmesser, bis 40 cm Dicke von denen, ungefähr gekommen sind. Das heisst eben, dort unten haben wir Ablagerungen mit organische Sediment, also organisches Wachstum, wo jetzt zusammengedrückt sind. Das ist auch ein sehr eigentliches
und das Argument. Das stützt quasi Ihre These, dass die Gletscher sehr dynamisch sind und dass die letzten 11'000 Jahre haben sie quasi untersucht, oder einen Zeitraum von 11'000 Jahren, dass die in dieser Zeit mehrmals ganz zurückgezogen gewesen sind, eigentlich weg gewesen sind, sodass sie Bäume wachsen konnten. Und wie viel Mal ist das gewesen?
Das war Grössenordnung 12 Mal.
12 Mal
hatten wir solche Oszillationen.
Ja.
Ja.
Ob führt sie ganz, es noch ein bisschen aus, ja.
Ob sie ganz weg waren, das weiss ich nicht. Es gibt sicher heutige Gletscher-Einzugsgebiete, wo nicht mehr viel da oben war. Oder? Also, das sind auch ganz interessante Sachen im Berner Oberland mit Funden von Geweih, von Steinböcken, wo sie frei kommen in Höhen oben, wo ja, 3000 plus,
ja.
Oder? Wo man muss sagen, und die Tiere haben dort gelebt. Und zwar ist es ihnen gut gegangen. Es waren nicht abgemagerte Tiere. Dass dort nicht mehr viel Eis herum war. Oder? Ich habe einmal von den grünen Alpen geredet. Und das ist natürlich ja. Nachher auch ein bisschen nicht so gut angekommen. Aber ich kann euch das auf einem Diagramm zeigen, wie das etwa aussieht. Das sieht etwa so aus, über die letzte Zeit. Und da haben wir, da, wo wir die Balken haben, haben wir Wachstum, kleinere Gletscher, da, wo wir die gelben Einfärbungen haben, die Zeiträume. Und zwischen das hält der Blaugraue, da sind die Gletscher wieder vorgekommen.
Also, darf ich schauen, die Zeitachsen ist unten wie viel?
Die, das Jahr? Da ist null, also da sind wir heute.
Ja.
Und da sind wir 13'000 vor heute. Also wenn wir auf 10'000 Jahre zurückgehen, ja. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plus
ja.
Phasen, wo die Gletscher kleiner waren. Und wir sagen gang als 2005.
Ja.
Weil das ist so unsere
Referenzgrösse.
Ja.
Okay,
ja.
Gut. Jetzt noch mal schnell, bevor wir noch zu der Kritik kommen, nimmt mich noch Wunder. Also es ist klar, dass Bäume sind, die an diesen Stellen gewachsen sind. Das Alter vom Holz, das ist auch wissenschaftlich belegt. Mit bestimmten Methoden kann man das auch zweifelsfrei belegen, dass die Bäume eben, sagen wir, vor 7, 8, 9, 10'000 Jahren dort gewachsen sind. Ist das richtig?
Das ist richtig. Ja.
Und also Sie haben ja so Methoden, wir müssen jetzt nicht ins Detail von diesen Methoden gehen, aber...
Die Methode ist radioaktiver Kohlenstoff, C14, ja. Gang und Gäbe. Und die exaktere Methode ist Dendrochronologie, dass wir die Jahrringe zählen.
Ja.
Von heute zurückgehen. Jawohl. Und das sind Methoden, die eigentlich nie sind in Zweifel gezogen wurden. Bestenfalls, wenn man nachher eine methodische Kritik anbringt, heisst es, ja, kann man die Methode zweifelsfrei auf die Probe anwenden? Also ist die Probenahme richtig? Ist
mhm.
Probenahme.
Also was, dass sie das Holz suchen aus dem Gletscher? Ja, oder?
Also irgendwo, oder?
Ja.
Oder das gibt unendliche Möglichkeiten, mhm. wo man da ein bisschen
Ich frage ein bisschen, weil bei vielen Sachen, jetzt zum Beispiel bei der Corona-Studie, haben wir jetzt gelernt, dass es immer Peer-Reviews braucht, ja. Dass also andere ja. Wissenschaftler ja. das müssen ja. anschauen und sagen, doch, ja. Ja. das verhebt. Das nimmt mich Wunder, ob die grundsätzliche Erkenntnis von Ihnen auch peer-reviewed ist.
Das ist sie. Wir haben am Anfang natürlich Schwierigkeiten gehabt.
Ja.
Also wir haben alle Abschussszenarien haben wir erlebt, die dazugehören.
Abschussszenarien?
Ja, mhm. dem sagt man so.
Wenn dass man das nicht hat wollen hören.
Ja, wenn man einen Artikel darf reviewen und das einem halt nicht so, dann kann man ja den abschiessen. Oder? Dann findet man schon etwas, was da nicht gut ist. Und das ist am Anfang von meiner ersten Doktorandin, die zu diesem Thema gearbeitet hat, nicht leicht gewesen.
Ja.
Das war schwierig gewesen. Das hat viel gebraucht.
Warum?
Ja, das ist natürlich... Ja, das waren die Tretmine, die mhm. ihr erwähnt habt. Mhm. Das ist natürlich, hat man schon ein bisschen müssen. Und das ist zu sehr, ist das einfach auch ein bisschen quer kommen. Weil man darf nicht vergessen, es sind viel, viel Doktorandenstellen, also Diss-Themen, sind darauf angesetzt worden, die Gletscherausdehnungen zu datieren. Also ja. Man hat Studenten in die Alpen geschickt, sie sollen das Alter von einem Moränenwall datieren. Und das waren jahrzehntelang Studenten in die Alpen unterwegs gewesen. Und man hat einfach fokussiert auf die Moränenwall, oder? Ja. Also auf den Körper. Und man hat sich gar nicht überlegt, ja, man hat schon gewusst, die Moränenwellen entstehen, wenn der Gletscher vorkommt. Aber man hat sich gar nicht überlegt, wo war er dazwischen gewesen,
oder? Hat man dann angenommen, dass die Gletscher mehr oder weniger immer so gewesen sind, wie sie sind?
Das hat man natürlich nicht gesagt, aber man war so in diesem Bereich gewesen, ja, die waren so ein bisschen da gewesen, und sind ein bisschen früher, ein bisschen zurück. Aber wie viel, was das für eine Dynamik war, hat man gar nicht eruiert. Darum ist nachher sind die ersten Funde, die wir gemacht haben, beim Steingletscher oder so, das ist nachher schon, ja, also eine kleine Sache gewesen, oder? Wenn man plötzlich sagt, halt, die sind kleiner gewesen als heute. Ja. Wo sind sie denn gewesen? Und man ist mit so Arfen gefunden über der Waldgrenze, in einem Gebiet, wo es heute keine Arfen hat. Also,
eben. Das heisst, das Neue ist und das Revolutionäre ist quasi gewesen, dass sie gesagt haben, die haben sich viel mehr zurückgezogen, sie sind viel kleiner gewesen, als wir meinen. Ja. Und es ist mehrmals passiert und es ist zum Teil sehr schnell passiert. Was heisst sehr schnell?
Die Frage kann ich nicht ganz exakt beantworten. Weil, aber was man dazu kann sagen kann, ist, dass sowohl die Vorstösse, aber vor allem die Rückzüge, das ist nicht, ich habe auch gesagt, eine anständige Angelegenheit. Das passt, da hat es Beschleunigungen drin und Verlangsamungen. Ja. Und die hängen ab von der Geometrie des Gletscherbettes und natürlich auch von den Niederschlägen. Oder?
Also es hat aber sagen wir, kann das sein innerhalb von 5 oder 10 Jahren? Oder reden wir immer von 300, 400 Jahren?
Also der letzte Gletschervorstoß, den ich noch erlebt habe in den Alpen, der hat 1979 hat er angefangen und 1991 hat er aufgehört. Und da sind mit Ausnahme von den ganz grossen Gletscher, Aletsch, Gorner und Fischer, sind alle gekommen und die sind zum Teil bis 300 Meter pro Jahr sind die vorgekommen.
Jetzt noch? Also quasi in jüngerer Zeit?
In den 80er Jahren.
Okay. Oder? Aber das ist eigentlich auch nicht breit bekannt.
Ja, das hat man einfach vergessen. Dann hat es Zeitungsartikel gegeben, die nächste Eiszeit steht uns bevor. Mhm. Oder? Also, jetzt ist das weg. Das hat man noch können neutralisieren. Oder?
Bevor wir auf Kritik kommen, will ich noch etwas wissen. Sie haben gesagt, dass zum Beispiel in der Römerzeit, zu Zeiten von der Alpenüberquerung, also Hannibal,
ja.
Dass dort quasi schneefrei war oder eisfrei war, also Gletscher praktisch nicht da waren. Ist das richtig wiedergegeben?
Also das ist ein Bild, das ich brauche.
Oder? Ja.
Es gibt ja interessante Reiseberichte, aber jünger aus dem Mittelalter, den letzten 300-400 Jahren. Und die Römer, das waren eigentlich die Ersten, die hier ein bisschen touristisch unterwegs waren. Und die haben sich interessiert, die Sachen, die hier passieren, die sie sehen, und haben auch Reiseberichte geschrieben.
Ja.
Und ich habe bis jetzt keinen Reisebericht aus der Römerzeit gefunden, wo man über eine Alpenüberquerung rapportiert, wo man etwas von dem weissen Zeugs, das geschrieben hat. Also ja. Die sind ja über die Pässe gegangen, wo man ob man die Gletscher gesehen hat davon aus, oder müssen sehen.
Das ist klar, ja. Eben, das, also man kann ja irgendwo durch, vielleicht, wo man ja. Jetzt die nicht gesehen hätte.
Genau. Und das ist, ich habe da auch so eine böse Folgerung daraus gezogen, oder? Also das sind die guten Römer entweder nur zur Nacht unterwegs gewesen,
was nicht gesehen.
Was möglich ist, ja. Oder das weisse Zeug war nicht sichtbar gewesen, ja. Von den Übergängen, die sie gebraucht haben. Also,
ja. Also, und das würde sich ja mit Ihren Erkenntnissen decken.
Und dann haben wir aus der Zeit her gibt es auch Funde, gibt gute ja. Funde. Und der, sie sind schon nicht sehr, ja. die frührömerzeitliche ja. Wärmezeit, die ist da gewesen. Ja, ja.
Gut, jetzt möchte ich gerne zu der Kritik kommen, weil es ist ja klar, warum dass das eben wie eine Tretmine gewirkt hat und so heftige Reaktionen ausgelöst hat, nämlich weil es gegen den Mainstream war von der Klimawissenschaft. Aber wir müssen das ein bisschen genauer anschauen, oder? Wie gross ist der Einfluss vom Mensch und vom CO2 von der Industrialisierung?
Das kann ich mit diesen Sachen nicht abschließend beantworten. Das kann ich nicht. Und aufgrund von diesen Daten, die ich habe, kann ich nur sagen, über den Zeitraum, wo ich die Gletscherschwankungen anschaue, ist die Sonnenaktivität. Oder? Von dort ist die Energie gekommen und die Energie hat die Sachen ausgelöst.
Aha, also das ist quasi der Schluss, den Sie machen, dass Sie sagen, die Sonne war ein entscheidender Faktor. Stärkere Sonne, weniger starke Sonne.
Richtig, ja.
Okay.
Die Sonne als Faktor.
Als ja. Faktor, ja. Genau. Jetzt haben Ihre Kollegen, und zwar sehr renommierte Kollegen, zum Beispiel Professor Thomas Stocker oder der Professor Reto Knutti, gesagt, ich tue es ein bisschen summarisch sagen, das, was Sie machen, sei weder wissenschaftlich noch seriös.
Das ist, ja, das kann man so anschauen. Das stört mich eigentlich nicht. Wenn das Ihre Meinung ist, dass das nicht seriös ist, dann lohne ich Ihnen die. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das der Professor Knutti diese Sachen prinzipiell ignoriert.
Er ignoriert?
Ja, ja, das hat er so einst am Radiointerview gesagt, wo er darauf angesprochen wurde, ja, das muss man ignorieren. Also, das ist auch nicht sehr wissenschaftlich.
Ja. Aber können Sie es noch ein bisschen mehr erklären? Warum ist er der Meinung gewesen, dass man es muss ignorieren muss?
Das weiß ich nicht. Er hat das als Statement hat er das so gesagt. Und wenn der Professor Knutti etwas sagt, dann ist es so. Oder? Da muss man nicht nachfragen.
Ich weiss, warum zum Teil diese Ansichten herrschen. Weil die Klimaforscher natürlich sagen, der Professor Christian Schlüchter tut mit dem im Grunde genommen das Thema verharmlosen. Er sagt quasi den Leuten, ja, ihr müsst das nicht so ernst nehmen mit dem Klimawandel, weil das ist schon immer so gewesen.
Das ist natürlich da kennen Sie mich nicht ganz so gut. Ich glaube, ich tue das nicht verharmlosen, sondern ich möchte ganz einfach wissen, wie der Ablauf war, für nachher auch präziser können zu sagen, von wann ist der Mensch dabei und wie stark ist der Mensch wirklich dabei. Da gibt es einen Punkt, wo ich selber auch nicht mehr, wie soll ich sagen, wo ich eigentlich den Einflusspunkt auf der Zeitachse sehe. Und das ist dann, wenn man CO2 die Messung aus der Atmosphäre anschaut, also CO2-Gehalt, anschaut, das gibt die berühmte Hockeystick-Kurve. Und wenn man dort hier parallel dazu die globale Bevölkerung aufträgt, dann haben wir auch einen Hockeystick. Und dann gibt es einen Punkt, wo nachher die CO2-Kurve von der Populationskurve sich löst, steiler wird. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich würde sagen, also da müssen wir jetzt überlegen, ist das der Punkt, wo das CO2 vom Mensch verursacht, wichtig wird. Mhm. Das ist ja so ein Punkt.
Das ist ein Punkt in der Zeit von der Industrialisierung. Also wo die
das CO2... Das war in den 90er Jahren.
Jetzt von der...
Vom letzten
Jahrhundert, ja.
Den 90er Jahren.
Erst in den 90er Jahren. Also das ist also spät.
Spät, das ist dann, wo ich das abdriften sehe.
Wieso denn erst dann?
Also dann haben die Chinesen angefangen.
Also
dann hat China angefangen, Gas zu geben.
Okay. Das heisst, sie lügen, das ist ein blödes Wort, den Zusammenhang nicht zwischen dem Einfluss vom Mensch und dem CO2-Ausstoß und der Erwärmung.
Überhaupt nicht. Ich probiere es einfach zu versachlichen.
Ja. Und inwieweit kennt man das versachlichen? Wo ist es denn unsachlich? Und wo übertreiben wir Ihrer Meinung nach?
Das sind zwei Punkte. Wir übertreiben, indem wir einfach sagen, es ist ausschließlich. Das ist das Ausschließlichkeitsprinzip. Und in diesem Zusammenhang auch, dass das, was wir heute sehen, unprecedented ist.
Also noch nie da gewesen.
Oder, ja. Also, eine solche Aussage ist auch nicht sehr wissenschaftlich.
Da würden Sie klar widersprechen.
Ja, das sage ich. Also, es kommt darauf an, welche Zeiträume dass man anschaut. Mhm. Wenn wir die letzten 20 Jahre anschauen, dann stimmt das. Aber, ja, eben, dann kann man unendlich streiten darüber, welchen Zeitraum dass man anschaut. Oder?
Ja.
Und der zweite Punkt, den ich muss sagen, das ist schon heiss. Wenn man zurückgeht das Ende der letzten Eiszeit, dann sieht man wunderschön, vor allem Südhemisphäre, dass zuerst die Temperatur hoch ist und nachher erst das CO2.
Ja, das war die Zeit um 1850 herum, oder?
Nein, das ist die Zeit um, was ist das, die Zeit um 16'000, so, also das Ende der Eiszeit, nicht das Ende
der kleinen Eiszeit. Also
das Ende von der richtigen Eiszeit,
okay.
Von der letzten,
ja,
Eiszeit. Oder?
Ja.
Wo man wunderschön sieht, dass zuerst die Temperatur hoch ist und dann das CO2.
Ja.
Und das müssen wir eigentlich auch noch erklären.
Und das kann man bis jetzt nicht erklären. Das heisst, dass es auch Zusammenhänge gibt, die völlig unabhängig sind vom CO2 oder sogar konträr.
Ja, oder irgendwie, wo war das CO2 während der letzten Eiszeit? Wahrscheinlich im Ozean, also muss man das zuerst aufheizen und dann entgasen, oder? Aber das sind Sachen, die ich mich eigentlich gar nicht darf dazu äußern, oder?
Ja.
Also das ist...
Wieso nicht?
Ja, das ist... das ist ein Thomas Stocker sein Bereich, oder? Sonst,
ja.
Da muss man als Geologe...
Also man muss noch sagen, Sie sind Geologe, Sie,
ja,
sind nicht Klimawissenschaftler oder Atmosphärenforscher,
ja,
oder Glaziologe oder so. Darum sind Sie dann doch irgendwo ein bisschen zurückhaltend und sagen, ich rede einfach über das, was ich kann, ja, beweisen.
Richtig.
Und das ist das mit der Gletscher.
Das habe ich gesehen. Und das war nie meine Haupttätigkeit,
ja,
gewesen, das, was jetzt hier als Haupttätigkeit erscheint von mir. Oder? Das ist,
Was machen wir jetzt mit dem? Ich meine, wir debattieren außerordentlich emotional über das CO2-Gesetz, über Elektrofahrzeuge, über Energiewende. Es gibt Leute, die gehen in die Alpen und den Gletscher zudecken mit Planen. Das nimmt mich jetzt noch Wunder, was Sie von dem halten.
Das ist jetzt natürlich nicht ganz so einfach. Ich dachte, ihr kommt mit der Frage irgendwann. Was ich von dem halte. Also es sind viele Sachen, die er angetönt hat.
Ja, das stimmt. Das sind gehen wir es einzeln durch.
Ja,
oder fangen wir zuerst mit dem Abdecken an von der Gletscher, weil das ist das Praktischste.
Also, das kommt ganz darauf an, mit was dass man die abdeckt. Das kann einen gewissen Erfolg haben, dass da ein bisschen weniger abschmilzt. Also mit den Sackmäulen, die Holzbahnbedeckungen, das hat eine gewisse Wirkung gehabt. Da hat man Versuche auch gemacht. Nicht nur bei den Gletscherrobo, sondern auch weiter unten. Und die alten Leintücher am Rhonengletscher, dort hier, das ist so, das ist so ein bisschen traurig gewesen, oder?
Ist einfach, wieso traurig?
Zum Anschauen.
Ja.
Einfach also, mhm, das, also in meinen Augen ist das eher traurig gewesen,
ja,
oder? Also das ist ein Versuch, die Gletscher abzudecken. Das tue ich im Bereich Tourismus, PR.
Ja, also dass man einfach will, dass das nah da bleibt, dass man...
Und einem das Gefühl gibt, ich mache etwas, oder?
Ja.
Ich mache wirklich etwas dafür und ich will die Gletscher bewahren. Wie sie sind heute, wie,
ja,
sie sind. Totale Verkennung, dass das eine sehr dynamische Sache ist, oder? Also, ja, darum funktioniert es vielleicht noch nicht ganz, wie man sagt. Nachher, punkto Gletscherabdeckung, gibt es ja das wunderschöne neue Projekt vom Dr. Keller, dem Morderadgletscher, wo er das Schmelzwasser wieder aufpumpt und wieder friert und so. Und der Gletscher,
ja,
will bewahren.
Ja.
Und das finde ich wirklich spannend. Morderadgletscher ausgerechnet dort, wo wir jetzt das älteste Holz, der älteste Lerch, den wir jetzt im Alpenraum gefunden haben, vorgekommen ist.
Ah, das ausgerechnet
ja. Morderadgletscher, oder?
Ja.
Also
wo es am meisten wahrscheinlich schon mal ganz klein war und
ja, gross. Also am meisten, ja, einfach dort hat man es jetzt so beweisen können, ja, auf 10'800 ja, Jahre zurück. Oder?
Ja.
Also das ist natürlich etwas, was ich im Bereich Science, Entertainment IO.
Science Entertainment.
Ja, ja. Klar. Aber mhm. Das ist...
Da müssen Sie ein bisschen lachen auf den Stock
ziehen. Ja, da schaue ich mal zu und denke, was ist... Zum letzten Moment kommt man dazu, das ist eine touristische Aktion im Hinblick jetzt auf die Abstimmung Gletscherinitiativen. Also das ist Agendatätigkeit. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun.
Das müssen Sie noch ein bisschen erläutern. Vielleicht können Sie ja ganz kurz sagen, nochmal, was das Ziel ist von der Gletscherinitiative.
So wie ich es verstehe, ja. Ist die Bewahrung der Gletscher über das Verbot vom Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Ja. Also das ist so, vielleicht kurz gesagt. Oder?
Ja.
Also,
und das ist die politische Agenda, das ist nicht wissenschaftlich.
Und das in der Verfassung, also die Bewahrung der Gletscher in der Verfassung, den Gletscher zum politischen Objekt machen in unserer Landschaft. Ich finde, das ist ja, also das ist eine politische Überzeugung, wo zwar Wissenschaftler, wie soll ich sagen, mit erfunden haben, weil es einfach gut tönt, es zieht, oder? Es ist ein Objekt.
Es ist ein schönes Symbol und Gletscher sind natürlich unglaublich emotional.
Wunderschön. Ja. Das läuft auf der Schiene. Oder?
Was haben Sie das Gefühl, was steckt hinter dem, wie soll ich sagen, emotionalen auch von der Gletscher und dem wenig wissenschaftlichen?
Das ist schwierig zu sagen. Und das sind natürlich extrem persönliche Antworten. Oder?
Also ich kann es so sagen, ich hab gelesen von Ihnen, dass Sie sagen, wir sind im Grunde genommen in einem gewissen Sinn sehr, sehr konservativ, indem wir die Sachen bewahren wollen, wo nicht viel Sinn machen.
Also wir sind, da bin ich, jeden Tag sieht man das, oder? Wir sind eine extrem konservative Gesellschaft. Wir geben uns zwar das Gegenteil, aber wir sind extrem konservativ. Jedes Jahr muss gleich ablaufen wie das vorangehende. Temperaturmässig muss gleich sein. Wir sind dermaßen entfremdet von Abläufen, von Zyklen, die wir noch nicht können oder nicht können total steuern. Also dort haben wir eine gewisse Ohnmacht. Und es gibt einen grossen Teil von unserer Bevölkerung, der einfach dort streben nach einer Sicherheit. Ich muss doch wissen, wie das kommt und wie und was und warum und so.
Also auch eine Erscheinung eigentlich von der heutigen Zeit, dass wir das Risiko auch ausschliessen und vermeiden.
Ja, man muss die Sicherheit haben, dass man weiss, wie es weitergeht. Oder?
Ja.
Man muss jedes Jahr muss es am gleichen Tag schneien, weil man geht ja an diesen und diesen Tagen Skifahren. Aber die Autobahn muss frei sein bis zu den Parkplätzen der Bergbahnen. Oder?
Aber die Leute beobachten natürlich, dass wir zum Beispiel gerade jetzt die extreme Wetterereignisse haben. Jetzt hat es geschifft wie verrückt und Hagelkörner sind oben runtergekommen, die so gross sind wie Hühnereier. Und man hat das Gefühl, das ist nicht mehr normal.
Was heisst nicht mehr normal? Wenn man sich nicht mehr erinnert. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeit, 50er Jahre, noch bis in die 60er Jahre hinein, das hat Tage gegeben, wir haben nicht heim können von der Schule. Wegen dem Wetter. Weil es so geregnet hat und gehagelt hat und gestürmt hat. Wir müssen warten im Schulhaus, bis dann gegen oben Nachbarn mit dem Fuhrwerk, mit Fahrzeugen gekommen sind und uns hier haben, uns evakuiert haben. Wir haben seit den 70er Jahren, Mitte 70er Jahren, bis jetzt in unserer Zeit, schon nichts passiert. Schon hier bei uns. Ja, praktisch nichts passiert.
Wie meinen Sie, was ist nichts passiert?
An Niederschlägen, an Unwetter und so weiter. Klar, hat es
zwei, drei Mal Phase.
Eine sehr ruhige Phase.
Ja.
Und unsere Erinnerungen, oder die Erinnerung von vielen, die geht, was geht die? 15 Jahre, höchstens zurück und so.
Das also ist, für Sie ist das nicht beunruhigend, was man erlebt?
Das gehört zum Betrieb, oder?
Oder dass es jetzt in Kanada, in Vancouver, gegen die 50 Grad ist, in Sibirien, ist es irgendwie, ich weiß nicht genau, aktuell also, 30 Grad?
Ja. Das kann ich nicht einordnen. Ja. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht einordnen. Ich habe mit niemandem jetzt reden können, wie das, ob sie Angaben haben aus der Seeablagerung und so dann in Kanada, dass man das schon früher hatte. Also das kann ich nicht beurteilen. Da hier habe ich es oder hier habe ich einen gewissen Überblick.
Was mich noch wundern würde, sind die anderen Faktoren. Sie haben schon von der Sonnenaktivität geredet. Mich dunkt es immer, das sind so Begriffe, die wir Nichtwissenschaftler nicht richtig einordnen können. Dann redet man von der Sonne, die mal aktiver ist, heißer ist, wieder weniger. Man redet von kosmischer Strahlung. Können Sie das ein bisschen einordnen für mich? Wie verhält sich das im Vergleich zum menschenverursachten Anteil?
Die Energie, die wir bekommen von der Sonne, die, ich sage es jetzt mal so, in die Atmosphäre kommt ja nicht alles auf der Erdoberfläche an, die variiert. Und die variiert nach den sogenannten Himmelsparametern von unserer Umlaufbahn. Also wie hoch ist die Umlaufbahn von der Erde um die Sonne herum, nachher die Tiefe von der Erdachse und ich sage auch der Betrunkenheitsfaktor, nämlich der Winkel von Rotationsachse, oder wie das man da um plant.
Ja.
Das sind Gegebenheiten, die über Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende ändern. Und zwar vor allem signifikanten Einfluss haben auf die Nordhemisphäre.
Ja.
Und die sind für mich außerhalb von dem Geschehen, wo wir darin operieren. Das ist natürlich, das ist ein Teil. Oder? Wir sind jetzt in der Nacheiszeit, von der letzten grossen Kaltzeit, wo durch die Parameter, durch die Sonnenparameter, ist gesteuert gewesen, oder? Jetzt sind wir aus der rausgekommen. Jetzt haben wir noch die kleinen Schwankungen oben drauf.
Ja. Aber da sind Grösse, Ordnungen und Faktoren dabei, wo Sie quasi würden sagen, die sind sehr wesentlich. Und es ist eben dann nicht nur der Mensch und sein CO2, der einen Einfluss hat.
Die sind für die längerfristigen Sachen, also für Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende, absolut wesentlich. Bis jetzt, muss man sagen. Also.
Was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Jetzt ist eines der allergrössten Themen ist die Bekämpfung von der Klimaerwärmung. Wir reden von 1, 2, vielleicht 3 oder 4 Grad sogar, wo wir ums Verroden sollten können eindämmen, stoppen, bremsen. Was halten Sie von dem?
Also mich stört primär der Begriff bekämpfen. Oder also, wenn wir da unsere Umwelt als Find anschauen, dann glaube ich, dann muss man sich noch diverse Sachen überlegen. Was machen wir jetzt mit dem? Wir sehen, wir haben eine Erwärmung, wir haben die kleine Eiszeit gehabt, maximal 1850, und seither ist es wärmer geworden. Und wir haben Abkühlungsphase in dieser Zeit. Also es war nicht eine lineare Angelegenheit, sondern wir sind wieder zurückgeschwankt da rein. Dann meinte ich, wir sollen das zur Kenntnis nehmen, dass die Abhängigkeit also komplizierter ist. Und dass es weitere Fragen gibt, zum Beispiel, warum hat die kleine Eiszeit aufgehört? Warum hat die kleine Eiszeit angefangen? Dass man denen, das sind für mich grundsätzliche Fragen, für nachher können zu sagen, was machen wir jetzt? Oder? Bin ich manchmal wirklich verunsichert, weil Professor Stocker hat einmal gesagt, bei Diskussionen, the science is done. Ja. Also, wir wissen alles.
Ja.
Und das ist, wenn man nachher mit dem Wissen in den Kampf zieht, also, dann habe ich ein bisschen Mühe. Weil das letzte Moment sind ja alle ein bisschen mitverantwortlich. Sind alle mitverantwortlich? Ja, ich weiss, ich schreibe ziemlich genau auf, was ich alles Böses anstelle. Ich habe bis jetzt etwa 10'000 junge Bäume gesetzt. Also, ich weiss, was das heisst.
Ja.
Und ich weiss, wie das aussieht.
Sie haben Bäume gesetzt?
Ja.
Ja. In welchem Zusammenhang? Warum?
Mit einer Aufforschung bei uns
daheim.
Also das sind etwa 10'000, die ja. ich gesetzt habe.
Auf Land, wo sie, Land. Wo sie haben, ja.
Mhm. Also ich weiss, was man machen kann. Mhm. Und was machen wir jetzt? Es ist ganz klar, nicht nur wegen dem CO2, sondern wegen der ganzen Belastung von der Atmosphäre, von der Luft, dass ein bisschen weniger fossile Brennstoffe nicht schlecht wären.
Ein bisschen weniger? Also
ich sage jetzt dem, das ist jetzt der Bernisch Diminutiv. Wo ja. man es ein bisschen abnimmt, oder?
Ja, der Diminutiv, ja.
Diminutiv, mhm. oder? Sondern, dass man dort wirklich über die Bücher geht
ja.
und schaut, wie dass man das kann drosseln kann. Sei das jetzt über alternative Energie, ich weiß nicht, was das alles heisst, oder?
Wieso meinen Sie?
Also, dann muss man ehrlich sein.
Elektromobilität.
Elektromobilität.
Und Sonnenenergie.
Sonnenenergie, kein Problem, sofort Elektromobilität über den Import, dann habe ich wieder ein Problem.
Ja.
Also,
da können wir in andere Diskussionen rein, richtig. Woher kommt der Strom?
Ja, richtig.
Aus und deutschen so Kohlekraftwerken genau. oder französischen AKWs oder so, ja, das ist klar.
Und wir werden gerne genug Strom haben ja. und so weiter. Ja. Also können wir da eine Diskussion führen, die ja. uns nicht wehtut. Oder? Ja, ja.
Aber darf ich noch mal schnell, wenn Sie sagen, ich habe es jetzt gleich nicht ganz richtig verstanden, ein bisschen weniger fossile Energien verbrauchen oder so, wie es momentan überall gesagt wird, massiv und schnell, so schnell wie möglich, auf fossile Energien verzichten?
Wir haben jetzt ein Experiment gemacht, das war Corona. Ja. Mit wesentlich weniger Verkehr und so weiter. Also da wissen wir, wie viel dass wir müssen runtergehen müssen, für zu sehen, dass etwas passiert.
Ja.
Also, das gibt diese Grössenordnung, wo man das kann. Offenbar ist das auch machbar. Aber das, meinte ich, muss über die Überzeugung gehen von der Bevölkerung und nicht über eine irgendwelche Bestrafung oder Subventionierung, die nachher nicht allen zugutekommt, sondern ein ehrliches Offenlegen. Wir fahren weniger. Wir gestalten unsere Arbeitsumwelt anders. Das Homeoffice ist ein Thema. Umfliegen ist vielleicht auch ein Thema. Grosse Klimakonferenzen sind vielleicht auch ein Thema. Also ich meine das sehr ernst, ein Abfahren vom Konsumieren von beschränkten Ressourcen. Das aber sind nicht nur fossile Brennstoffe, da ist auch das Wasser dabei, da ist auch der Boden dabei.
Also einen vernünftigen, sorgfältigeren Umgang mit beschränkten Ressourcen.
Richtig.
Ich will so in der Schlussrunde noch ein bisschen mehr wissen über Sie und wie Sie zu diesen Sachen gekommen sind. Weil Sie sind für meine Wahrnehmung auch ein bisschen, wie soll ich jetzt das formulieren, ein spezieller Forscher, sagen wir es mal so. Sehr bodenständig, habe ich das Gefühl. Eben, Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen. Im Emmental. Was ist das für eine Herkunft? Wie hat Sie das geprägt? Sie haben gesagt, das sei ein, wie haben Sie es mir gesagt im Vorgespräch mit dem Heimetli? Ein Hungerheimetli.
Ein Hungerheimetli.
Das ist ja ein verrückter Ausdruck. Was heißt das?
Also ich weiss aus eigener Erfahrung, was eine marginale Existenz ist.
Ja.
Das weiss heute in der Schweiz kaum mehr jemand.
Also Armut.
Armut.
Ja.
Beschränkte Möglichkeiten.
Was hat das praktisch geheissen bei Ihnen auf dem Hof?
Also das heisst, dass das schlechteste Jahr, das wir hatten, war die Nettoeinnahmen 20 Franken für einen Sack Baumnüsse.
Über 12 Monate.
In einem Jahr.
Aber das ist auch unmöglich, so zu leben.
Ja. Eben, einfach zum Sagen.
Ja.
Und wie hat mich das geprägt? Also wenn ich muss, wenn ihr jetzt gesagt habt, wie die Umgebung war. Also, die Umgebung war grün, nur grün. Und unbelastet. So weit, oder? Gut, ja. Wir waren dort, es hat Leute gehabt, es hat Menschen gehabt, die dort etwas gemacht haben. Abgelegen. Ich weiss, was der Verkehr bedeutet, wie man den Verkehr nutzen kann, was auch mir genützt hat. was er auch mir heute nützt, wie ich ihn brauche.
Also eine positive Einstellung ein bisschen zum Verkehr, oder Sie sehen eher noch den Gewinn, den wir haben durch den modernen Verkehr.
Es hat auch eine positive Seite, oder? Ja. Und nicht nur eine negative. Mhm. Aber das ist nachher mit jeder Übersättigung kommt man in die andere Phase. Mhm.
Sie haben dann ein Gymi gemacht und studiert. Das ist auch, da sind Sie auch völlig ein Einzelfall gewesen.
Also nicht im Studium, aber
von der Herkunft her.
Nein, das ist eigentlich... hat man nicht gemacht, oder?
Ja.
Nein.
Was heisst, hat man nicht gemacht? Hat man gesagt, das braucht es nicht.
Nein, das braucht es wirklich nicht. Ja. Oder? Und der geht gar nicht.
Der Schlüchter?
Ja, klar.
Wieso?
Ja, der soll jetzt dort weiter hocken, wo er geboren ist.
Oder? Ja, auf dem Hof. Ja. Und den Hof weiterführen. Wieso haben Sie das nicht gemacht? Sondern warum haben Sie Geologie studieren?
Das ist... Ich wollte eigentlich nicht Geologie studieren. Ich wollte zuerst an der TTH Forstingenieur machen. Ich hatte bereits von der Prim her und nachher auch in der SEC Lehrer, die mich gefördert haben. Auch meine Onkel. Sie waren eigentlich positiv dem gegenüber. Weil sie früher nicht in die Schule können. Also mach die Schule, wie du kannst. Und Geologie bin ich dazu gekommen, auf unserem Land ist Quellen gefasst, die in die öffentliche Wasserversorgung gehen. Und das hat ein Fachgutachten gebraucht. Und da kam ein Professor von Bern, der hat das Gutachten gemacht. Das war später mein Doktorvater. Und der hat mich umpolet von der Forstwirtschaft in die Geologie.
Auf Geologie. Ja. Wenn Sie jetzt schauen, von diesen Anfängen her, wie Sie nachher in das Fach hinein sind, was Sie sich vorgestellt haben, was da rauskommt. Und heute sind Sie ein langes Jahr jetzt natürlich ganz andere Sachen gemacht als die Holzfund. Das muss man auch noch sagen. Das ist eigentlich so ein Nebengebiet, das sich dann plötzlich aufgetan hat. Ist es so rausgekommen, wie Sie sich das vorgestellt haben? Auch gerade jetzt mit dem Thema, wo Sie sich doch relativ heftig exponiert haben.
Ich weiß es nicht. Ich habe mir doch das nicht zweckgelegt. Ich habe nie eine Karriereplanung gehabt. Ich habe nie eine Agendaplanung gehabt. Ich habe Freude gehabt, das, was ich machen konnte. Wirklich uneingeschränkt Freude gehabt. Und dann haben sich Sachen ergeben. Jetzt musst du schauen, oder jetzt ist das wieder, oder ein neues Projekt. Ich habe das nicht planen. Ich hatte keinen Coach, der mir gesagt hat, jetzt musst du hier so, musst du so ein bisschen links oder rechts abbiegen oder geradeaus und so. Mhm. Sondern, dass sie... Und ich bin gerne dazu gestanden, zu allem, was ich mache.
Ja.
Also ich habe nicht... Ich muss auch hinterher noch sagen, es sind zwei Sachen, die ich bedauere in meiner Karriere. Das eine, ich habe so viel im Bündnerland gearbeitet und habe nicht Romanisch gelernt.
Okay.
Und das Zweite ist, ich habe jetzt realisiert, mit der geologischen Kartierung im Napfgebiet über 30 Jahre, ich habe zu wenig fotografische Aufnahmen gemacht, für Veränderungen können zu zeigen. Aber das ist das Einzige, was ich anders machen sollte. Aber sonst... Ich habe das nicht geplant.
Für mich ist wichtig, ja genau, Sie haben nicht ein bestimmtes politisches Anliegen gehabt, um jetzt quasi die Klimadiskussion zu unteropsi bringen, sondern es hat sich ergeben, sie sind neugierig und sind auf Sachen gestossen, die ein bisschen quer in der Landschaft gestanden sind.
Ich habe meine Aufgabe als Geologe ausgeführt, Sachen, die man findet, zur Kenntnis nehmen, analysieren und probieren, in einen größeren Kontext hineinzustellen. Nur das.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um da einen Schlusspunkt zu machen. Danke vielmals. Das war hochinteressant und ich bin sehr gespannt, wie sich die Diskussion in den nächsten Jahren wird weiterentwickeln. Ein sehr heißes Thema und wir haben jetzt einen kleinen Kontrapunkt gesetzt. Danke vielmals, Herr emeritierte Professor Schlüchter, dass Sie bei uns waren, Nebenspaltenmessung.
Danke euch vielmals. Ich würde es zuhören. Danke.